Ich hatte ja ursprünglich gedacht, dass ich ein ganzes Jahr aussetzen muss. Aber nun hat der Herr doch Gnade gegeben. Ich möchte heute Morgen sprechen über die Wiederherstellung Israels am Ende der Tage nach dem Propheten Hosea. Es gibt ja im prophetischen Wort einige Lieder oder Gebete, die Israel am Ende der gegenwärtigen Weltzeit beten, singen und sagen wird, im Rückblick auf ihren einstigen Unglauben und die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Und ein solches Wort wollen wir heute vor unsere Augen stellen. Ich möchte zunächst einmal lesen Hosea 6, Vers 1 und folgende. Kommt und lasst uns zu Jahwe umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns die Wunden verbinden. Einmal nur bis hierhin. Das Er in diesem Text ist betont. Und wir müssen uns das sagen, die wir im Kampf des Glaubens oftmals Wunden empfangen. Wunden, die Narben zurücklassen. Und vielleicht sind die Wunden die schmerzhaftesten, die uns zugefügt werden von Brüdern. Auch das gibt es. Aber da wollen wir doch gleich in unseren Text hineinhören, wollen nicht resignieren und desillusioniert werden hinsichtlich der Gnade Gottes. Er hat geschlagen. Er hat uns die Wunden zugefügt. Der große König David hat einmal auf seiner Flucht vor Absalom erfahren müssen, wie ein Mann ihn gelästert und geschmäht hat, ein Mann namens Simei. Er hat ihn geflucht, hat Steine auf ihn und seine Mitarbeiter geworfen. Und als einer seiner Freunde sagte, ich will hinübergehen und ihm einen Kopf kürzer machen, hat David ihm gewehrt und hat gesagt, lass ihn, vielleicht hat Gott es ihm geheißen, dass er mir fluche. Was für eine Gesinnung bereits im alten Bund. Der Apostel Petrus sagt es uns einmal, wir sollen, wenn wir im Feuer der Versuchung stehen und Leiden durchzumachen haben, diese Leiden nicht empfinden, als widerfahre uns etwas Fremdartiges, das heißt, als widerfahre uns etwas Dämonisches, das von satanischen Mächten uns zugefügt würde. Sondern wir sollten bedenken, dass diese unsere Leiden ein Teil der Leiden des Messias sind. Und wenn wir sie also annehmen, dann käme der Geist der Herrlichkeit auf uns zur Ruhe. Im Griechischen steht sogar, dann könne er auf uns und in uns ausruhen in seinem unablässigen, mühevollen Werk. Das ist also die große Chance, dass wir einmal ihm, dem Christus und dem Heiligen Geist wohlgefällig sind, wenn wir unsere Leiden, indem wir dem Vater alle Zeit und für alles danken, annehmen und indem wir wissen, wie das endzeitliche Israel. Er hat zerrissen, er wird uns heilen. Er hat geschlagen, er wird uns die Wunden verbinden. Da denken wir an den barmherzigen Samariter und sehen in ihm den Christus, der ja von seinen Feinden ein Samariter genannt worden ist, der in die Wunden des Geschlagenen, des unter die Räuber gefallenen Öl hineingießt, Öl des Geistes, der auch in unsere Wunden Wein hineingießt, Wein der Gottesfreude, der die Wunden verbindet und der bezahlt bis zur völligen Ausheilung, so wie wir es dort im Gleichnis Jesu von dem barmherzigen Samariter lesen. Und so müsste die Erfahrung unseres Lebens einfach das wiedergeben, was Moses einmal am Ende seines Lebens gesagt hat, in 5. Mose 32. Es träufle wie Regen meine Lehre, es fließe wie Tau meine Rede, wie Regenschauer auf das Gras und wie Regengüsse auf das Kraut. Das wünschte ich mir auch manchmal von mir und meinem Dienst. Und dann sagt er, den Namen Jahwe will ich ausrufen. Hier steht kein Genitiv. Er ruft den Namen Jahwe in seiner vollen Bedeutung aus. Gebet Majestät unserem Gott. Und nun kommt der Name. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Betrug, gerecht und gerade ist er. Das wäre doch ein Zeugnis, auch wenn wir alt werden, dass wir das der kommenden Generation immer wieder verkündigen. Pastor Albert Michaelis, der im Segen in Blankenburg in Thüringen gewirkt hat, auf der Allianzstätte, hat einmal einer Schwester geschrieben, die von ihm seelsorgerlich betreut worden ist: Ein Leben in Christo ist auf dieser Erde ohne schwerste Kämpfe unmöglich. In diesen Kämpfen gibt es Verwundungen, Niederlagen und Narben. Aber unser Glaube ist dennoch der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das wäre zunächst einmal einen Gewinn, den wir aus dieser Stelle ziehen könnten. Nun ist es eigenartig, dass die Urchristenheit diese Stelle auch auf den Messias Jesus angewendet hat. Es heißt ja von ihm, so wie es Paulus verkündigt hat, dass er am dritten Tage wieder auferweckt worden sei aus den Toten. Es gibt natürlich allerlei symbolische Hinweise für die Auferstehung Jesu Christi am dritten Tage. Ich möchte einmal einige nennen. Das grüne Land, das aus dem Meere aufsteigt, von Gott geschaffen, am dritten Tage. Oder Abraham, der seinen Isaak am dritten Tag im Gleichnis der Auferstehung wiedererhielt. Jona, der am dritten Tage wieder an das Land ausgespien wurde von dem Riesenfisch. Die Bundeslade, die mit 2000 Ellen Vorsprung am dritten Tag über den Todesstrom, über den Jordan ging. Oder am dritten Tage nach der Lagerung Israels am Berge Sinai erfolgte die Gottesoffenbarung des Gesetzes am Berge Sinai. Oder aber Nehemia, der einen Ausflug in das zerstörte Jerusalem vornahm und am dritten Tage im Todestal beim Drachenteich von dort her wiederkehrte. Und am dritten Tag des Passafestes wurden die Erstlinge der Gerste dargebracht. Aber die Urchristenheit suchte auch nach Stellen, die diese Aussage belegten. Und da sind sie auf dieses Wort gestoßen: Kommt und lasst uns zu Jahwe umkehren, denn er hat zerrissen, er wird uns heilen, er hat geschlagen und wird uns die Wunden verbinden. Und nun kommt es: Er wird uns nach 2 Tagen wiederbeleben, am dritten Tage uns völlig aufrichten, und also werden wir dann vor seinem Angesicht leben. Das haben sie bezogen auf die Auferstehung Jesu Christi. Und das ist ja wirklich die Frage: Wer schlug den Messias? War es Judas, der ihn ausgeliefert hat in die Hände seiner Feinde? Waren es die Juden? Oder waren es die Römer? Natürlich, sie waren alle beteiligt. Aber letztlich war es der lebendige Gott. Der Theologe Karl Barth hat darauf hingewiesen, dass das Wort, das verwendet wird von der Auslieferung des Sohnes Gottes durch Judas, ebenfalls verwendet wird von dem lebendigen Gott. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn dahingab, preisgab, auslieferte in die Stunde der Gewalt der Finsternis, in die Vollmacht der finsteren Feinde Gottes, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren werde, sondern ewiges Leben habe. Also auch hier, er hat zerrissen, er hat geschlagen, den Messias, seinen geliebten Sohn. Er wird ihn heilen, seine Wunden verbinden, nach 2 Tagen ihn wiederbeleben, am 3. Tage ihn völlig aufrichten, damit er dann vor seinem Angesicht im unzugänglichen Lichte des Vaters lebt. Wir stellen uns die Frage, wer schlug den Messias? Natürlich gibt es auch noch eine andere Antwort, die Paul Gerhard gegeben hat. Wer hat dich so geschlagen, mein Heil, und dich mit Plagen so schändlich zugerichtet? Du bist ja nicht ein Sünder, wie wir und unsere Kinder. Von Übeltaten weißt du nicht. Und dann gibt er die Antwort, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget das Elend, das dich schläget, und das betrübte Marterheer. Aber nun wieder zurück zu der Aussage, es war der lebendige Gott, der seinen Messias dahingegeben hat. Es geschah alles nach vorbedachtem Plan und Vorkenntnis Gottes. Ich möchte dazu lesen, Sacharja 13, Vers 6 bis 7. Und wenn jemand zu ihm spricht, was sind das für Wunden in deinen Händen? So wird er sagen, es sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin, im Hause derer, die mich lieben. Und nun das Wort Gottes. Schwert, erwache wieder meinen Hirten und wieder den Mann, der mein Genosse ist. Spricht Jahweh der Heerscharen, schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen. Oder das andere Wort aus dem Propheten Jesajas, aus dem bekannten Leidenskapitel 53, Vers 4 bis 5. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen ward er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Er war von Gott geschlagen. Die Auferstehung Jesu Christi hat sich in 3 Phasen ereignet, so wie wir auch in unserem Hosea-Wort von 3 Phasen lesen. Erstens die Wiederbelebung, zweitens das Wiederaufgerichtetwerden, drittens das Leben vor seinem Angesicht. Da ist zunächst die Auferweckung durch die Machttat Gottes. Und ich möchte einmal sagen, ohne die Auferweckung durch den lebendigen Gott hätte der Christus niemals auferstehen können. Es gehört beides zusammen. So dann die Auferstehung. Und als letztes die Thronerhöhung und Himmelfahrt Jesu und hernach das Leben vor dem Angesicht Gottes, so wie es im Psalm 17, Vers 15 geschrieben steht. Ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Zu diesen 3 Phasen der Wiederbelebung und der Erneuerung und der Wiederaufrichtung möchte ich einmal ein Beispiel nennen aus der Apostelgeschichte. Da war eine junge Frau namens Tabitha, die innerhalb der Gemeinde viele Liebesdienste getan hat. Sie hat natürlich nicht gepredigt, wie das heute langsam üblich wird in den Gemeinschaften und Gemeinden. Das ist ja von den Aposteln untersagt. Aber sie hat Liebesdienste getan. Sie war also im rechten Sinne eine Diakonisse und hat Kleider angefertigt für die Witwen und hat sie versorgt. Und nun war diese junge Frau, dieses Mädchen gestorben. Und die Witwen kommen nun zu Petrus und zeigen ihm all die Kleidungsstücke, die die Tabitha für sie angefertigt hatte und sagt, was soll nun werden? Apostelgeschichte 9, ab Vers 40. Noch Vers 39, und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Leibröcke und Kleider, welche die Dorkas gemacht hatte, Dorkas oder Tabitha, während sie bei ihnen war. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete. Und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, stehe auf. Auferstehung. Sie aber schlug ihre Augen auf. Und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie vollends auf. Er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig dar. Das sind die Phasen einer Auferstehung. Und dann wurde es durch ganz Joppe hin kund, so wie auch die Auferstehung Jesu Christi dann in aller Welt kund geworden ist. Phasen der Auferstehung, die wir auch in Hosea finden. Und nun möchte ich den Text etwas weiter fassen im Hinblick auf die Wiederbelebung und Wiederherstellung und Erneuerung Israels am Ende der gegenwärtigen Weltzeit. Wir lesen in Kapitel 5 des Propheten Hosea ab Vers 14. Denn ich werde für Ephraim wie ein Löwe sein und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich werde zerreißen und davongehen. Ich werde hinwegtragen und niemand wird erretten. Ein Gerichtswort. Da sehen wir den Löwen aus Juda. Das ist Jesus Christus, der ja auch der Richter der Lebendigen und der Toten ist. Und hier wird ein zweifaches Gericht angekündigt. Einmal für Ephraim, das heißt für die 10 Nordstämme des Nordreiches, und dann für das Haus Juda, für das Südreich. Ein Gericht, das sich ereignet hat, einmal in der assyrischen Gefangenschaft für die 10 Stämme des Nordreiches und dann in der babylonischen Gefangenschaft für das Südreich, für Juda, Benjamin und Levi. Und hernach noch einmal im Jahre 70 durch die Römer. Und sowohl durch Nebukadnezar, der Juda in die Gefangenschaft in Babylon führte, als auch im Jahre 70 wurde der Tempel zerstört. Und zwar eigenartigerweise zum selben Zeitpunkt, am 9. Tage im Monat Av. Jüdischen Monat Av. Dieser Monat Av steht im Sternbild des Löwen. Ich werde für Ephraim wie ein Löwe sein, für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Tempelzerstörung. Es ist ein scheinbares Gericht ohne jegliche Barmherzigkeit. Ich werde zerreißen und davongehen. Einfach weggehen. Ich werde hinwegtragen. Und niemand wird erretten. Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren. Ich darf hier schon einmal sagen, diese Rückkehr des Messias, des Löwen aus Juda an seinen Ort, das ist die Himmelfahrt Jesu Christi, der heimgekehrt ist in das unzugängliche Licht des Vaters in seiner Himmelfahrt und Thronerhöhung. Aber dass dieses Gericht kein unbarmherziges Gericht ist, das lesen wir in den Worten des Herrn Jesus in Matthäus 23, 37 bis 39. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel? Wann? Wenn der Raubvogel heranschwebt. Ihr aber habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde zurückgelassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich ewiglich nicht mehr sehen. Das steht gar nicht da. Sondern ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen. Warum? Weil er zurückgegangen ist, davongegangen ist in das unzugängliche Licht des Vaters. Bis ihr sprechen werdet, Baruch haba Bashem Yahweh. Gesegnet sei, der da kommt im Namen Yahwehs. Also ein Biss, das alle, auch die unbarmherzigsten Gerichte, begrenzt und ihnen ein Ziel der Liebe und der Gnade Gottes gibt. Und so finden wir auch hier ein Biss, ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie sich schuldig bekennen und mein Angesicht suchen. Infolge ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Und das, was heute in Israel geschieht und was in den nächsten Jahren immer mehr geschehen wird, wird zu dieser Bedrängnis des heiligen Volkes beitragen, zur Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes, damit sie dann in äußerster Bedrängnis zu ihm rufen und dass dann diese Erneuerung und Wiedergeburt eingeleitet wird im Gericht Gottes. Ein heiliges Biss, bis sie sich schuldig bekennen. Auch Jesajas 30, Vers 18 spricht von den Liebeszielen und von den heilspädagogischen Zielen der Gerichte Gottes, wo es heißt, und darum wird Yahweh verziehen mit seiner Wiederkunft, euch gnädig zu sein, und darum wird er sich hinweg erheben, bis er sich euer erbarmt, denn Yahweh ist ein Gott des Gerichtes. Beides, das Davongehen, aber auch das Erbarmen als schließliches Ende der Gerichte, gehört als Wesen zu diesem Gott des Gerichtes. Glückselig alle, die auf ihn harren. Das könnte niemals gesagt sein, wenn nicht das Ziel der Gerichte über Israel die Wiedergeburt sein würde. So wie Jesus es gesagt hat, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, werdet auch ihr, die Apostel, mit ihm sitzen auf 12 Thronen, richtend die Stämme Israels in der Wiedergeburt oder zum Zwecke der Wiedergeburt. Ich möchte hier noch einmal auf Vers 15 hinweisen. Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie sich schuldig bekennen. Zwischen dieser Rückkehr ins unzugängliche Licht des Vaters bei der Himmelfahrt und dem Schuldbekenntnis Israels und der Wiederkunft des Messias liegt die Zeit der Gemeinde aus den Nationen, der Erstlinge Israels und der Erstlinge aus den Weltvölkern. Wir werden dann noch hören, dass der prophetische Text von zwei Tagen spricht, von zwei Gottestagen. Und wir werden zu überlegen haben, ob das zweimal 24 Stunden sind oder nach dem prophetischen Schlüssel zweimal 1000 Jahre. Aber das werden wir aufschieben und dann noch miteinander besprechen. Bei der Rückkehr des Messias in das Licht und in die Herrlichkeit des Vaters wurde die Gottesuhr neu eingestellt. Noch einmal gleichsam auf Null gestellt. Und sie fing wieder von vorne an zu laufen. Ein ganz einfaches Beispiel. Man kann die Eieruhr, wenn man irgendetwas kocht oder brät, auf 60 Minuten einstellen. Man kann es aber auch so machen, dass man erst einmal, weil man etwas anderes zu tun hat, eine halbe Stunde einstellt. Und dann, wenn die Glocke ertönt, kontrolliert man die ganze Geschichte und stellt die Eieruhr dann nochmal auf 0, nochmal auf eine halbe Stunde. So ist das hier. Wir brauchen dieses Bild, damit wir das prophetische Wort, das höchste Präzision besitzt, dann auch recht verstehen. Wiedergutmachung und Wiederbringung ist angesagt, auch in diesem Text. Und nun wieder Vers 15, ich werde davon gehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie sich schuldig bekennen und mein Angesicht suchen. Infolge ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig oder aber frühe suchen. Und dann kommt dieses Wort des endzeitlichen Israel bei der anhebenden Erneuerung und Wiederbelebung am Ende der Tage. Das werden sie einmal sprechen. Kommt und lasst uns zu Yahweh umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns die Wunden verbinden. Das wird Israel einmal sagen. Auch eingedenk jener 6 Millionen durch die Nazis im deutschen Namen ermordeten Juden in den KZs. Muss Ihnen gestehen, ich kenne all die biblischen Gründe und Scheingründe, die man für dieses grausige Geschehen anführen mag, aber es bleiben für mich Restfragen und diese Fragen werde ich mit hinübernehmen zum Herrn. Aber eins weiß ich, wenn ich ihn sehen werde, dann werde ich ihn an jenem Tage nichts fragen, dann werde ich nämlich an den heiligen Computer seines allumfassenden Geistes angeschlossen und simultan wird alle Erkenntnis Gottes in Christo Jesu auf mich übergehen. Und da wird jede Frage verstummen. Und das wird geschehen, wenn Israel einmal sein Angesicht sucht und sieht. Dann werden sie sagen, er hat zerrissen. Dann werden sie die Parallelität sehen zwischen dem leidenden Messias und seinem Leidensvolk Israel, das um der Auserwählung willen so unsäglich viel gelitten hat, nicht zuletzt durch eine bibelferne, entartete Christenheit. Dazu Psalm 44, 22. Du gabest uns hin wie Schlachtschafe. Und unter die Nationen hast du uns zerstreut. Da denken wir an die Parallelität zum Lamm Gottes. Und in Vers 22 heißt es, doch um deinetwillen, das heißt um der Auserwählung willen, werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet worden. Meta Heuser, die bekannte Liederdichterin, die gelebt hat zwischen 1797 und 1876, hat dazu ein Gedicht geschrieben, das wir leider nicht in unseren Gesangbüchern finden. Armes Zion, traure nimmer, über deiner Mauern Trümmer strahlt der Hoffnung ewiges Licht. Berge weichen, Hügel wanken, doch Jehovas Heilsgedanken, seine Worte wanken nicht. Was die Seher dir verkündet, Volk, dem Ewigen verbündet, endlich sollst du dieses schauen. Bald in angenehmer Stunde wird zum neuen Friedensbunde sich dein Heiliger dir vertrauen. Ewig will sich dir verloben, der dir 1000 Liebesproben in der Zeiten Anfang gab. Deine Wüste soll erblühen, Sarons Rose wieder glühen unter deinem Hirtenstab. Wie wirst du in Wonne weinen? Hast du erst erkannt den Deinen, der zu Heiden sich gewandt, der die Sünden gleich der Wolke tilgt und seinem Erstlingsvolke stets noch winkt mit treuer Hand. Und dann auch der letzte Vers: Lass dir unsere Schuld bekennen, die wir längst nach dir uns nennen, sündigten an Israel. Haben lang dein Volk gehöhnet, kalt zertreten, statt versöhnet, o vergib Immanuel. Das sagt sie im Namen aller Christen, aller derer, die da glauben. Es gibt in der Josefsgeschichte eine erschütternde Szene. Da haben die Brüder gelitten, bis sie innerlich zerrissen waren. Unter der harten Drohung Josefs, den sie nicht erkannten, des zweiten Mannes an der Seite Pharaos. Und da haben sie geweint und sind niedergefallen. Da hat Josef Folgendes getan. Er hat alle Beamten, alle Diener, alle Ägypter hinausgeschickt aus dem Raum seines Palastes. Und dann stand er nur noch allein seinen Brüdern gegenüber. Und er hat gesagt: Weinet nicht, ich bin Josef, euer Bruder. Hat sie an sein Herz gezogen. Nicht ihr, sondern Gott hat mir dieses Leiden verordnet und hat mich hierher gesandt, vor euch her. Das wird einmal geschehen bei der Selbstoffenbarung des Messias für sein Volk. Das wird geschehen unter Ausschluss der Weltöffentlichkeit. Das wird nicht im Fernsehen gezeigt werden. Da wird sich der Christus, der Messias, offenbaren seinem geliebten Volk. Da möchte ich Ihnen etwas über diese Wunden noch aus dem Worte Gottes sagen, die er seinem Volk geschlagen hat, weshalb sie sagen: Er hat zerrissen, er wird uns heilen, er hat Wunden geschlagen, er wird sie uns verbinden, er wird Öl des Geistes und Wein der Freude hineingießen. Psalm 147, Vers 2 bis 3. Jahwe baut Jerusalem, die Vertriebenen Israels sammelt er, der da heilt, die zerbrochenen Herzens sind und ihre Wunden verbindet. Jesajas 1, 5 bis 9. Warum solltet ihr weitergeschlagen werden, da ihr nur den Abfall mehren würdet? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist siech. Von der Fußsohle bis zum Haupte ist nichts Gesundes an ihm, an Israel. Wunden und Striemen und frische Schläge, sie sind nicht ausgedrückt und nicht verbunden und nicht erweicht worden mit Öl. Aber da müssen Sie einmal Jeremias 30 lesen, wo von diesen unheilbaren Wunden gesagt wird, dass niemand sie heilen kann, aber dass er, der Herr, sie heilen wird. Denn was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Jesajas 30, 26. Und das Licht des Mondes wird sein wie das Licht der Sonne, und das Licht der Sonne wird siebenfältig sein, wie das Licht von sieben Tagen, an dem Tage, da Jahwe den Schaden seines Volkes verbinden und seiner Schläge Wunden heilen wird. Ein einzigartiger, einmaliger Tag, nicht etwa die ganzen tausend Jahre des Messias. Denn dieses Aufflammen der Sonne wie bei einer Supernova, das könnte kein Mensch ertragen, der einige hundert Jahre im Reich des Messias lebt. Und da kamen einige Brüder zu der irrigen Annahme, ins Messiasreich kämen nur Auferstandene in einem neuen Körper. Nein, ganze unerneuerte Völker werden in das Reich des Messias kommen. Aber jener einzigartige Tag, der nach dem Propheten Sahaja 14 voller Dunkelheit sein wird, wie die Nacht, weil die Erdachse gewankt hat und sich geneigt hat. Und wo es um den Abend erst Licht wird, wo die Sonne am späten Abend aufflammt, und zwar im Licht von 7 Tagen. Das wird der Tag der Offenbarung des Messias sein, wo er die Wunden seines Volkes heilen wird. 5. Mose 32, 39. Seht nun, dass ich bin, der ewig Seiende, und kein Gott außer mir. Ich töte und mache lebendig. Ich zerschlage und ich heile. Niemand ist, der aus meiner Hand errettet. Und da dürfen auch wir bekennen, in unseren Leiden, mit unseren Wunden, mit unseren Narben, mit dem, womit Gott uns zerschlagen hat, das, was in Hiob 5, 17 bis 18 geschrieben steht, siehe glückselig der Mensch, den Gott straft, so verwirft denn nicht die Züchtigung des Heiligen, der Schmerz zufügt. Denn er bereitet Schmerz und verbindet, er zerschlägt und seine Hände heilen. Und nun möchte ich fortfahren in Hosea 6, Vers 2. Er wird uns nach 2 Tagen wiederbeleben, wörtlich heißt das, er wird uns gegen Ende eines Doppeltages an wiederbeleben. Also beim Ablauf des 2. Gottestages. Am 3. Tage uns völlig aufrichten. Und also werden wir dann vor seinem Angesichte leben. Dann wird das Wiederaufleben des Geistes dem Volke Israel geschenkt werden. Und es wird sich ereignen, was in Sprüche 16, 15 geschrieben steht: Im Lichte des Angesichtes des Königs ist Leben und sein Wohlgefallen ist wie eine Wolke des Spätregens. Das ist dann die Sabbatruhe, die für das Volk Gottes noch aufbewahrt ist und die sich im Reiche des Messias verwirklichen wird, wenn sie vor dem Angesicht des großen Königs, des Messias Jesus, leben werden. Aber bis dorthin gibt es 3 Schübe der Erneuerung, 3 Phasen. Wiederbelebung, aufgerichtet werden, leben vor seinem Angesicht. Ich möchte es einmal so deuten: Die Wiedererweckung der Orthodoxie im Lande Israel, die Volkswiedergeburt durch den Messias Jesus, beginnend in Jerusalem, bei jener letzten Schlacht um Jerusalem, die uns in Sacharja 12 geweissagt ist, und dann die Völkermission Israels im Reiche des Messias. Immer wieder finden wir diesen Dreitakt. Auch in Hesekiel 37, da rücken zuerst die Totengebeine zusammen in die Gelenkpfannen, dann wachsen Muskeln und Sehnen darüber und schließlich wird der Geist aus der Höhe ausgegossen zur völligen Wiederbelebung. Es wird die Hochzeit des Lammes sein. Die Hochzeit des Lammes, das ist nicht etwa ein Tag, wie das bei uns so zu sein pflegt, sondern das wird das ganze Programm des Messiasreiches sein. Das innere Reichsprogramm, Leben aus den Toten. In immer neuen Wellen wird Israel auferstehen und wie Tau aus der Morgenröte geboren für seinen Christus. Paulus sagt das ja einmal in Römer 11, 15, so wie ihr Wegwerfen des Messias zum Reichtum der Nationen führte, so wird ihr Annehmen des Messias nichts anderes sein als Leben aus den Toten. Eine wunderbare Wiederbelebung, von der auch Hosea gesprochen hat. Dazu möchte ich noch lesen, Jesaja 26, Vers 16 bis 19. Ist auch von dieser Wiederbelebung und von dieser Auferstehung Israels zu Beginn und im Reiche des Messias spricht. Jehova, in der Bedrängnis haben sie dich gesucht. Als deine Züchtigung sie traf, flehten sie mit flüsterndem Gebet. Wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe, sich windet und schreit in ihren Geburtswehen, also sind wir gewesen, Yahweh, fern von deinem Angesicht. Aber das war eine Scheinschwangerschaft. Wir gingen schwanger, wir wandten uns, es war, als ob wir Wind geboren hätten. Rettung verschafften wir dem Lande nicht, also Israel. Und Bewohner des Erdkreises wurden keine geboren. Dann heißt es als Wort Gottes an Israel, deine Toten werden aufleben. Mein Leichnam, das ist der Christus, aber auch das kollektive Israel. Mein Leichnam wird wieder auferstehen. Wachet auf und jubelt, die ihr im Staube des Todes liegt. Also eine wirkliche Auferstehung. Denn ein Tau des Lichtes oder ein Tau der Lichter ist dein Tau, und die Erde wird die Schatten, die Toten auswerfen. Was wird das sein, wenn Israel wiederbelebt und aufgerichtet wird und vor dem Angesicht des großen Königs lebt, und zwar als Nachvollzug der Auferstehung Jesu Christi aus dem Toten. Denn ohne diese Grundlage gäbe es auch niemals eine Erneuerung Israels. Nur auf dieser Basis. Ganz Israel wird errettet werden. Sogar die Generation derer, die ihn zerstochen hat. Offenbarung 1. Und das kann nur geschehen durch Auferstehung. Wenn Sie einmal wissen wollen, wie Professor Ströter dieses ganz Israel verstanden haben wollte, da lesen Sie einmal bitte nach. In seinem Buche Der Fürst des Lebens wird einst alles erben, ab Seite 100. Aber nun möchte ich etwas sagen zu diesen merkwürdigen Tagen. Ich habe es ja schon angedeutet, es sind keine 24-Stunden-Tage. Und wenn wir in der Heiligen Schrift vor verschlossenen Türen stehen, dann brauchen wir einen Schlüssel. Möglichst einen Schlüssel, der passt. Und keinen Dietrich, mit dem wir einbrechen gegen den Willen Gottes. Und der Schlüssel wird uns gegeben in 2. Petrus 3. Einmal wird dort gesagt, ein Tag ist vor Gott wie 1000 Jahre. Hat also eine Zeitqualität wie 1000 Jahre. Ein Tag der Heilsgeschichte. Denken wir an den Tag der Geburt Christi, den Tag seiner Kreuzigung, der Weltversöhnung, oder den Tag seiner Auferstehung und Himmelfahrt, oder den Tag seiner Wiederkunft, vielleicht auch an den Tag unserer Bekehrung und Wiedergeburt. Da können wir sagen, ein Tag hat vor Gott die Qualität von 1000 Jahren. Aber dann steht auch das andere. 1000 Jahre der Weltgeschichte und Heilsgeschichte sind vor Gott wie ein Tag, also ein Gottestag. Gott durchmustert die Heilsgeschichte mit verschiedenen Maßstäben, mit Äonen oder mit Jahrwochen zu je 7 Jahren oder mit diesen Gottestagen und Jahrtausenden. Wenn ich im 3. Schuljahr die Maße zu besprechen hatte, dann haben wir uns gekümmert um den Meter und die 100 Zentimeter und die 1000 Millimeter und so weiter und so fort. Und dann habe ich gerne im Kopfrechnen die Frage gestellt, jetzt aufgepasst, was ist mehr, ein Meter oder 100 Zentimeter? Da haben die Gescheiten gelacht, aber die Dummen haben gesagt 100 Zentimeter. So ist es mit den Maßstäben Gottes, die sich überlagern. Es sind also zwei Gottestage bis zur Wiederbelebung Israels. Also pauschal gesehen etwa 2000 Jahre. Da werden Sie sagen, das stimmt doch gar nicht. Die Bibel rechnet doch vom Falle Adams an 6 Gottestage. 6000 Jahre. Jedenfalls die Bibel. Aber ich habe vorhin ja gesagt, dass hier die Gottestermine neu eingestellt worden sind, wieder auf Null gestellt, nämlich von jenem Zeitpunkt an, da der Christus Israel dem Gericht dahingegeben hat und wieder zurückgegangen ist an seinen Ort in das unzugängliche Licht des Vaters. Da habe ich nun schon vor etwa 25 Jahren gesagt, wir müssen also die zwei Gottestage, die zwei Jahrtausende rechnen, nicht von der Geburt Christi an, sondern von seinem Auftreten in Israel, das sich erfüllt hat in seiner Himmelfahrt. Und deshalb wird es ganz gewiss noch über das Jahr 2000 hinausgehen. Und das habe ich nun nicht gesagt aus Verlegenheit, weil wir inzwischen die Jahrtausendwende überschritten haben, sondern schon vor langer Zeit. Und die Berechnungen von Bruder Bader haben es wirklich ergeben, dass in der Zeit der Könige eine Lücke übersehen wurde und dass die ersten 4000 Jahre nicht geendet haben mit der Geburt Christi, sondern mit seinem Auftreten in Galiläa im Jahre 27 nach der Zeitenwende. Also werden sich auch die künftigen zwei Gottestage noch über das Jahr 2000 hinaus erstrecken. Und dann kommt der dritte Gottestag von der Himmelfahrt Jesu angerechnet. Der siebte Gottestag, das Sabbatjahrtausend vom Falle Adams ausgerechnet. Der Herr Jesus hat gesagt, habt ihr das alles verstanden? Und die Jünger haben gesagt, ja, Herr. Das ist ja reichlich kompliziert. Eigentlich müsste ich euch eine Zeichnung angeschrieben haben. Dann wäre es vielleicht klarer. Am dritten Tage werden wir dann vor seinem Angesicht leben, am dritten Gottestag. Dass Petrus das selbst so verstanden hat. Es gibt ja Brüder, die sagen, Petrus, ja, habe nur gemeint, bei Gott sind die Zeiten irgendwie anders als bei uns. Nein, nein. Darauf weist 2. Petrus 3, Vers 18 hin. Da heißt es, ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis auf den Tag des Äons. Nicht auf den Tag der Ewigkeit, das wäre ja wohl Unsinn, Tag der Ewigkeit. Nein, er schaute den kommenden Gottestag des Äons, des tausendjährigen Reiches des Messias, als ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Er hat also diesen Schlüssel von den Gottestagen von jeweils 1000 Jahren in derselben Weise angewendet, wie wir es jetzt tun. Da werden wir jetzt auch verstehen, warum es von der Hochzeit in Kana heißt, in Johannes 2, Vers 1. Und es ist ja ein wunderbares Vorbild für die Hochzeit des Lammes mit dem Volke Israel. Es wurde eine Hochzeit in Kana am dritten Tag. Und wenn Sie einmal genau nachschauen, Johannes 1 und all die Tage, die Johannes protokolliert hat in seinem Tagebuch, nachzählen, dann werden Sie entdecken, dieser dritte Tag war auch eigentlich der siebte Tag. Denken wir wieder an die Eieruhr, neu eingestellt, aber die Gesamtzeit bleibt erhalten, gleichsam in zwei Etappen. Ach, wie ist das wunderbar, wie Gottes prophetisches Wort äußerst präzise ist. Und wie Gottes Wort, wenn man es recht betrachtet, zusammengefügt wird, wie die einzelnen Teile bei einem Puzzle, wie es die Kinder machen. Da werden ganz gewiss noch einzelne Teile fehlen hier und da. Aber die Gesamtansicht des Bildes, die ist uns schon offenbar. Also noch einmal, er hat geschlagen, er wird uns die Wunden verbinden, er wird uns gegen das Ende von zwei Tagen wiederbeleben, am dritten Tage, das heißt nach der Wiederkunft Jesu Christi, uns vollends aufrichten und also oder hernach werden wir dann vor seinem Angesichte leben. So lasst uns nun Yahweh erkennen. Ja, lasst uns jagen nach seiner Erkenntnis. So sagen die Söhne Israels in der Bedrängnis am Ende der Tage, in der Bedrängnis am Ende der gegenwärtigen Weltzeit. Und dieser Aufruf sollte auch uns zu Herzen gehen. Und jetzt möchte ich einmal für Ihr Gedächtnis drei Stellen nennen, die alle das Kapitel 3 und den Vers 18 haben. 2. Petrus 3, Vers 18: Wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. 2. Korinther 3, 18: Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt in sein Bild von Klarheit zu Klarheit. Und Epheser 3, 18: Wo Paulus darum bittet, dass wir völlig mit allen Heiligen gemeinsam erkennen sollten, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe der Liebe Gottes, der allumfassenden Liebe Gottes sei. Also auch uns gilt dieser Aufruf an diesem Morgen, so lasst uns Yahweh erkennen, ja, lasst uns jagen nach seiner Erkenntnis. Und nun kommt ein köstlicher Schluss. Wir denken wieder daran, dass der Herr, der Gericht geübt hat wie ein Löwe, der Israel zerrissen hat, davongegangen ist an seinen Ort. Und jetzt muss er ja aus dem unzugänglichen Licht des Vaters wieder hervortreten in die Sichtbarkeit, muss wieder erscheinen. Deshalb werden zwei Begriffe verwendet für die Wiederkunft Jesu Christi. Parousie, seine Gegenwart, seine Anwesenheit, und Epiphanie, sein Erscheinen, wo er von allen gesehen werden kann. Und deshalb heißt es in Hosea 6, 3 weiter, sein Hervortreten, nämlich aus der Verborgenheit des unzugänglichen Lichtes, sein Hervortreten ist so sicher, wir würden sagen, wie 2 mal 2, 4 ist. Ist so sicher wie das Kommen der Morgendämmerung. Ja, wenn er hervortritt aus der Verborgenheit, dann wird der Tag seines Reiches anbrechen nach der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit. Der wird strahlend aufgehen als die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Flügeln, in ihren Strahlen. Dann ist er wieder das Licht der Welt. Jetzt aber leben wir noch, obwohl wir Söhne des Tages sind, in einer dunklen Nachtzeit des gegenwärtigen Äons. Sein Hervortreten ist so sicher wie das Kommen der Morgendämmerung. Und er wird für uns kommen, sprechen die Söhne Israels, wie der Platzregen, wie der Spätregen, der das Land benetzt. Eres Israel, das Land Israel. Der Frühregen des Heiligen Geistes hat sich ereignet zu Pfingsten. Der Spätregen des Heiligen Geistes wird nicht der Gemeinde gegeben, sondern dem Volke Israel nach Joel 2. Er wird kommen, der Spätregen, der das Land benetzt. Wunderbar, wie Gottes Wort auch dieses ankündigt, in den Worten der Söhne Israels am Ende der Tage. Meine Stunde ist um. Ich möchte gerne noch ein paar Minuten ein letztes Wort sagen zu der persönlichen Bedeutung dieser drei Phasen. Wiederbelebung, aufgerichtet werden, vor seinem Angesicht leben. Wiederbelebung, das wäre bei uns die Wiedergeburt aus dem Heiligen Geist. Das ist ein Anfang. Wo wir als die neugeborenen Kindlein ernährt werden müssen mit der unverfälschten, wortgemäßen Milch des Evangeliums. Aber bei diesem Anfang dürfen wir nicht stehen bleiben. Es wäre ein Trauerspiel, wenn am Grabe eines Heiligen, eines Frommen, eines Wiedergeborenen gesagt werden müsste und nur gesagt werden könnte, er hat immer seinen Platz in der Gemeinde treu ausgefüllt. Und wenn er besonders umfangreich war, dann bekam er sogar einen Extrasessel hingestellt. Dabei darf es nicht bleiben. Wir brauchen Heiligung auf dem Verheißungsboden. Nicht nur Erweckung, Wiederbelebung, sondern aufgerichtet werden. Der Herr Jesus hat gebetet seinen Gott und Vater, Johannes 17, 17, in seinem letzten Gebet für die Jünger: Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Heiligung aufgerichtet werden. Und schließlich ein Leben vor seinem Angesicht, wo wir es auch erfahren: Im Lichte des Angesichtes des Königs ist Leben, und sein Wohlgefallen ist wie eine Wolke des Spätregens, die das dürre Gras und Kraut belebt und wieder sprossen lässt. Leben vor seinem Angesicht, das ist das Gottesziel für uns und in uns, dass wir das Geheimnis des Glaubens bewahren in einem unversehrten und reinen Gewissen. Dazu ein Bild, das ich Ihnen mitgeben wollte. Von dem toten Lazarus, so waren ja auch wir tot in Sünden und Übertretungen Gott gegenüber. Und deshalb konnten wir von uns aus überhaupt nicht in das neue Leben kommen. Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit, hat uns in Christo Jesu lebendig gemacht. Lazarus lag 3 Tage im Grabe und dann erst kam Jesus und trat weinend an das Grab, umgeben von seinen Jüngern, auch Maria und Martha war dabei, aber auch die Pharisäer und Schriftgelehrten von Jerusalem. Da hat eine der Schwestern zu Jesus gesagt: Geh nicht zu nah an das Grab heran. Er riecht schon. Er ist schon in Verwesung übergegangen. Tod in Sünden und Übertretungen, keineswegs ein Wohlgeruch für unseren Gott und Vater. Aber dann hat der Herr Jesus ihn auferweckt. Und deshalb wollten die Führer Jerusalems, die Pharisäer und Schriftgelehrten, ihn in den folgenden Tagen ermorden, weil er ein lebender Beweis war für die Machttat Gottes in dem Messias Jesus. So sagt uns das Evangelium des Johannes. Er wurde aufgerichtet, er wurde wiederbelebt. Und was geschah dann? Er schwebte aus dem Grab heraus. Denn er war nach jüdischer Sitte noch mumifiziert, eingewickelt in die Leichenbinden. Er konnte überhaupt nicht gehen. Die schrien alle auf vor Entsetzen. Er schwebt heraus und bleibt stehen, wie eine Mumie. Und so sind viele Gotteskinder lebendig gemacht, aber verhalten sich in einem schwebenden Zustand der Gebundenheit. Das ist ein ernstes Wort Gottes. Was sagt der Herr Jesus? Er sagt den Umstehenden: Löset seine Binden auf und lasst ihn gehen. Und darum geht es bei jeglichem Hirtendienst in der Gemeinde Jesu Christi. Das Auflösen der Leichenbinden, das Auflösen der Verhaftungen und Bindungen, damit wir gehbereit werden und damit wir handeln können in den Werken, die Gott so vorbereitet hat, für die, die sein Kunstwerk sind, nach Epheser 3. Noch einmal das Wort aus Hosea auch im Blick auf uns. Er wird uns nach zwei Tagen wiederbeleben, am dritten Tage uns völlig aufrichten. Und also werden wir dann vor seinem Angesicht leben. Amen.